Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologie.
Goneo,
der Podcast von Goneo.
Turn my dreams into reality, oh yeah.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Goneo Podcast für Webworker und Online-Arbeiter. Ich bin Markus und ich grüße meine Kollegin Sarah. Wie geht's dir? Hallo, hast du die Woche einigermaßen überlebt?
Hey Markus, hi Leute! Genau, überlebt ist das richtige Wort. Meine Woche war wild. Bundestagswahl, Musk und Trump. Und dann hatte ich zu tun mit Meetings, Tests, Analysen und natürlich dem Nachbereiten vom WordCamp Asia. Ich sag's dir, aber genug von mir. Wie lief's denn bei dir?
Sagen wir mal so, auch nicht langweilig. Ich muss mich beruflich jetzt wieder mit Schulen auseinandersetzen. Reden wir gleich noch mehr drüber. Aber du klingst richtig elektrisiert. Also, lass uns einsteigen. Schauen wir mal zurück auf die letzte Episode. Wir haben da ja über den massiven Einfluss von KI gesprochen. Nicht das erste Mal, ganz sicher auch nicht das letzte Mal. Nvidia hat jetzt noch einen draufgesetzt. Das vierte Quartal lief besser, als viele das erwartet haben. Nochmal. Wie hast du die Entwicklungen im Bereich KI jetzt aktuell wahrgenommen?
Ja, Nvidia hat wieder gezeigt, wer in der KI-Landschaft das Sagen hat, DeepSeek hin oder her. Die Performance dieser Blackwell-Chips beeindruckt sehr. Mehr Rechenpower, weniger Energieverbrauch. Aber weißt du, was mir daran am meisten zu denken gibt?
Ich bin gespannt. Was denn?
Es zeigt, wie abhängig wir von ein paar wenigen KI-Giganten sind, gerade bei der Hardware und der Kapazität. Nvidia bewegt den ganzen KI-Bereich. Das ist für Innovation zwar super, aber das passiert alles in Größenordnungen, die uns alle abhängen. Wer sich als Start-up oder kleiner Anbieter jetzt nicht irgendwie in dieses Ökosystem einklinken kann, hat's verdammt schwer.
Glaubst du, dass sich da so eine Art KI-Oligopol bildet oder gebildet hat?
Definitiv. Und das betrifft auch unsere Branche. Hosting, Webentwicklung, Content-Management, die Infrastruktur bestimmen ein paar wenigen Unternehmen. Und das heißt für uns alle, wir müssen verdammt aufpassen, dass wir nicht nur Zuschauer bleiben.
Ja, lass uns das runterbrechen. Was heißt das für Webseitenbetreiber konkret?
Mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Abhängigkeiten. Einerseits kann man mit KI personalisierte Erlebnisse auf Webseiten bieten. Man kann Inhalte generieren oder sogar SEO-Strategien anpassen. Das ist großartig. Andererseits sind diese Technologien oft an große Player wie Google, OpenAI oder Nvidia gebunden. Hinter der Webseite stecken viele APIs. Das bedeutet Kosten. Einige Plugin-Produzenten versuchen das mit Werbemessages zu kompensieren, was übrigens auf starke Kritik stößt. Die Informationen, die auf der Web-Oberfläche präsentiert werden, kommen woanders her. Die Frage ist, wollen wir uns als Community so stark in deren Hände begeben?
Das ist auch ein Punkt. Vielleicht müssen wir auch Wege finden, KI-Modelle dezentraler einzusetzen.
Exakt. Es gibt ja auch Open-Source-Initiativen für KI, die spannend sind. Stability AI zum Beispiel. Und ich finde, die europäischen Modelle haben zu wenig Sichtbarkeit. Da sollte man mal was tun. Aber auch Open Source braucht Hardware. Und wenn es um das Trainieren geht, also nicht nur darum, Inferenz abzuspielen, dann landet man bei Nvidia und Konsorten, keine Frage.
Ich finde es faszinierend, wie schnell sich die Technologie entwickelt. Für viele Webseitenbetreiber ist das eine spannende, auch eine herausfordernde Zeit, weil man gar nicht mehr weiß, welche Rolle die eigene Website jetzt einnehmen muss. Ja, ist es ein Toolzugang? Ist es tatsächlich ein Informationsträger? Wie sieht das aus im Konzert der Online-Marketing-Funktion? Wo soll man da hin?
Absolut. Ich finde die Geschwindigkeit, mit der neue Tools und Updates auf den Markt kommen, atemberaubend. Wir reden ja nachher noch über WordPress. Da hat auf einer Q&A-Session auch jemand gefragt, wie sieht WordPress im Jahre 2030 aus? Die Antwort war so wie, dann bloggen wir vom Mond.
I'd like to hear your thoughts about where WordPress will be in 2030. What phase of the roadmap we might be in, or if the roadmap might be wrapping up and we have a new roadmap ahead of us.
2030, WordPress is on the moon for sure. right?
Das bringt Gelächter im Publikum, aber keiner weiß das. Wir müssen neue Visionen entwickeln.
But yeah, there's definitely going to be kind of like more active moon presence then. And so I hope some people are blogging from the moon. And if not, I'll do my best to get up there. I've always said I want my 50th birthday to be on the moon.
Man muss wettbewerbsfähig bleiben.
Und was wären jetzt deiner Meinung nach die ersten Schritte, die man so als Webseitenbetreiber unternehmen sollte, um von diesen neuen KI-Technologien zu profitieren?
Ich würde sagen, Angst überwinden, adaptieren. Das heißt, zuerst einmal sollten Sie sich mit den Grundlagen der KI vertraut machen. Man darf schon verstehen, wie diese Technologien funktionieren, was sie können und was nicht. Und dann muss man Fantasie haben, um zu sehen, wie KI die eigenen spezifischen Geschäftsziele unterstützen kann. Dann gilt es, sich die richtigen Tools und Partner zu implementieren. Ich weiß, klingt einfach, aber was ist die Alternative?
Ja, es gibt ja auch genug Leute, die sagen, KI ist gefährlich, teuer, nimmt mir den Job weg und ständig muss man sich auf was Neues einstellen. Und vielleicht ist das alles auch nur ein Hype, ne? Also schauen wir da mal auf DeepSeek. Die haben mit ihren günstig trainierten Modellen für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Und die haben auch den KI-Hype, Anführungszeichen, in Frage gestellt. Was denkst du eigentlich über DeepSeek? Nutzt du es?
Klar nutze ich auch DeepSeek. Meine KI-Toolbox wächst und wächst. Was mir an DeepSeek gefällt und was mir Hoffnung macht, KI geht offensichtlich auch ressourcenschonender. Das ist für uns in der Liga Webhoster und auch Webseitenbetreiber extrem spannend. Denn wenn du KI-Funktionalität direkt auf eigenen Servern laufen lassen kannst, ohne dich auf externe Anbieter verlassen zu müssen, dann ist das schon game-changing. Ich habe hier auf meinem Telefon lokal ein paar kleine LLMs laufen. Das geht, und zwar lokal. MLC-Chat heißt die App übrigens. Modelle mit 3B bis 7B laufen da ganz gut. Irgendwann ist halt der Speicher voll. Dann müssen Bilder und Videos runter.
Ja, aber ist das mittelfristig nun eine Bedrohung für Nvidia, wenn alle auch mit schwächeren Chips und kleineren Plattformen klarkommen?
Ja und nein. Einerseits könnte ich denken, dass effizientere Modelle Nvidia schaden, weil sie weniger Rechenpower benötigen. Aber in Wirklichkeit befeuert das nur den Markt. Ich denke, wenn mehr Unternehmen KI für sich nutzen können, steigt insgesamt die Nachfrage nach leistungsfähigen Servern und damit wieder nach Nvidia Hardware. Wie bei E-Autos. Du bringst mehr davon auf die Straße und dann steigen die Preise für Ladestationen.
Netter Vergleich. Das heißt am Ende, man kommt an Nvidia auch nicht vorbei. Und vielleicht gibt es irgendwann mal so einen zweiten ebenbürtigen Chiphersteller, günstiger, teurer, vielleicht noch ein bisschen schneller oder umweltschonender.
Aktuell ist es sicherlich schwer, gegen sie anzukommen. Ich fände es spannend, wenn wir in Europa mal eine echte Alternative hätten. Aber aktuell sieht's nicht danach aus.
Und was denkst du, wie müsste so eine europäische Alternative aussehen?
Eine europäische Alternative könnte sein Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit. Vielleicht durch ein Konsortium aus Unternehmen und Forschungsinstituten. Das könnte sich auf die Entwicklung von KI-Chips spezialisieren, auf leistungsfähige und umweltfreundliche. Aber ich weiß, das ist Fantasie.
Naja, die Ideen gibt es ja. Das klingt ein wenig nach dem Airbus-Modell, ne? Also lasst uns Flugzeuge bauen, damit wir das überhaupt noch können, damit wir die Systemfähigkeit erhalten. Blöderweise ist Europa auch gar nicht so in der Verfassung zurzeit, diesen Airbus-Erfolg, das war es ja, ne? Das war ein Erfolg, diesen Airbus-Erfolg nochmal nachzuspielen. Eine große Chance wäre das aber schon.
Genau. Ich denke auch, eine Chance wäre, Europa wird Innovationsführer im KI-Bereich und gleichzeitig werden wir unabhängig von amerikanischen und chinesischen Unternehmen. Vielleicht gelingt es ja wegen der Vorgänge in den USA, dass relevante KI-Forscher hier bleiben oder hierher kommen.
Klar ist, KI bewegt die Welt und die Welt verändert sich. Das schlägt auch auf das World Wide Web durch. Wir haben das ja vorhin schon angetippt. Es gibt im Web einen großen Open-Source-Player, WordPress. Wir haben mit dieser Episode das WordCamp Asia 2025 abgewartet, weil es gab mächtig Unruhe in der WordPress-Welt und wollte mal gucken, was passiert da jetzt in Asien, in Manila war das, ne? Du hast das WordCamp Asia verfolgt. Was hat dich so insgesamt am meisten überrascht?
immer noch die Dynamik in der Community. Einerseits gibt's große Herausforderungen, andererseits ist da immer noch dieser unglaubliche Spirit. Matt Mullenweg ist da ja die zentrale Figur, Mitbegründer von WordPress, gleichzeitig aber auch Chef von Automatic, einer kommerziellen Firma. Diese Doppelrolle hat Konflikte verursacht, die werden gerade intensiv diskutiert.
Erzähl mal bitte.
Der Konflikt dreht sich um Automatic und einer Firma namens WP Engine. Es geht um viel mehr als nur Markenrechte. Es geht um Kontrolle. Automatic, die Firma hinter WordPress.com, verteidigt ihre Markenrechte gegen WP Engine. Das ist ein Unternehmen, das produktmäßig stark auf WordPress setzt und es steckt WP als Kurzform für WordPress im Firmennamen. Matt Mullenweg wollte, dass die Firma dafür Lizenz zahlt. Das sorgt für eine Menge Unsicherheit.
Sehen wir da so eine Art Machtkampf innerhalb der WordPress-Welt?
Ich würde sagen, ja. Und das wirft die Frage auf, wie unabhängig ist WordPress wirklich oder bestimmt Matt Mullenweg alles? Eigentlich ist es Open Source. Aber wenn die größten Player anfangen, sich gegenseitig zu bekämpfen, dann könnte am Ende die Community-Idee leiden.
Ja, hat das Auswirkungen auf Leute, die eine WordPress-Website betreiben?
Man muss hellwach bleiben. Diese Konflikte können Einfluss auf Features, Updates oder sogar die Kostenstruktur haben. Ich empfehle jedem, sich aktiv mit der Community auseinanderzusetzen, sei es in Foren, auf WordCamps oder in den Entwickler-Meetings.
Ja, schwierig. Was könnte jetzt die Community tun, um solche Konflikte zu lösen, zu vermeiden?
Kommunikation vielleicht, auch wenn das jetzt naiv klingt. Offene Diskussion, mehr Transparenz und ein gemeinsames Ziel vor Augen. Vielleicht auch die Schaffung von unabhängigen Gremien, die solche Streitigkeiten moderieren können. Ein paar Vorschläge liegen auf dem Tisch.
Klingt nach einigermaßen viel Arbeit, aber auch nach einem Weg, die Gemeinschaft zu stärken. Scheint ja wichtig zu sein.
Absolut. Die Community ist das Rückgrat von WordPress. Ohne sie würde die Plattform nicht existieren.
WordPress immer noch die Nummer 1. 43% aller Websites, so sagt man, laufen damit. Laufen mit WordPress. Siehst du ernsthafte Alternativen zu WordPress? Was ja fast schon wie eine Art Betriebssystem des Webs ist?
Schwer zu sagen. Es gibt Website-Builder und die sind für Einsteiger attraktiv. Wir haben mit EasyPage ja auch einen. Die Frage ist, wie viel Freiheitsgrade man bei der Webseitenerstellung will oder braucht. Oder auf der anderen Seite, wie viel Zeit und Geld kann ich investieren und wofür? Dann gibt es Joomla. Ja, es gibt seit einigen Monaten ein Joomla 5. Aber ich denke, die alte Größe der Nullerjahre kommt nicht wieder. Was noch? Es gibt Headless-CMS-Lösungen, die spannend sind. Strapi oder Sanity zum Beispiel. Aber WordPress hat einen riesigen Vorteil. Die Community. Und solange die lebendig bleibt, wird WordPress schwer zu toppen sein. Und in diesem Schatten noch ein anderes Open-Source-CMS hochzuziehen, dürfte schwer werden.
Also siehst du WordPress auch in 10 Jahren noch als Number One, als Platzhirsch?
Ich weiß es nicht. Wenn sie es schaffen, sich an KI anzupassen, multimedialer werden und gleichzeitig unabhängig zu bleiben und die Community nicht verlieren, ja, vielleicht. Darum ging es auch beim WordCamp Asia gerade. Auf KI liegt ein Fokus, einschließlich der Integration in die WordPress-Sicherheit, Website-Leistung und digitale Dienste. Ein anderer Fokus war die Struktur des Webs, die nach einhelliger Meinung der Besucherinnen und Besucher möglichst offen bleiben soll. In Panels gab es dazu viele Diskussionen über Vielfalt in der Technologie und den Aufbau einer leistungsstarken Kultur. Community ist halt wichtig bei WordPress.
Und in Sachen Technologie, irgendwas Neues da?
Ah, da verschiebt sich etwas. Gutenberg läuft, Blöcke sind eingeführt und akzeptiert. Technische Themen waren, man will sehen, wie WordPress headless genutzt werden kann. Ein klarer Trend. Es ging um Microservices und um die Interactivity API. In den Vorträgen hörte ich viel von strukturierten Inhalten mit Data Views und Data Forms. Das scheint wichtig zu werden. Ich habe auch Sessions gesehen, die businesslastiger waren. Also Vorträge, die darauf abzielen, WordPress-Profis beim Ausbau ihrer Unternehmen zu helfen, eben mit Tipps zum Agenturaufbau, Freelancing und Plug-in-Entrepreneurship. abseits der großen Bühne hat man dann auch praktische Workshops zu Themen wie Usability-Tests, Barrierefreiheit und Website-Optimierung, auch technische Deep Dives in Blog-Themes, Plugin-Entwicklung und Leistungsoptimierung.
Wie sehen eigentlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da? Also soweit man das mitkriegt, natürlich aus der Ferne die Streitigkeiten in der WordPress-Welt.
Viele, ich würde sagen die Mehrheit, steht hinter Mullenweg. Wer WordPress nutzt, sollte etwas beitragen. Aber es gibt auch Kritik an der Politik. Wenn sich das Ökosystem zu sehr in Richtung Monetarisierung bewegt, könnte es für viele unattraktiver werden, da mitzumachen. Man redet ja schon von Forks. Und dann besteht die Gefahr, dass sich WordPress zerfleddert. Das ist schon eine große Herausforderung.
Dann stellen wir halt mal die Frage, was müssten eigentlich andere Plattformen tun, um mit WordPress ernsthaft zu konkurrieren? Oder vielleicht eine Lücke zu füllen, die sich da jetzt auftut?
Flexibilität bieten, eine starke, aktive Community aufbauen und kontinuierlich innovativ sein. Aber wie soll das gehen? Und dann muss man natürlich die Bedürfnisse der Nutzer im Fokus behalten. Die Bedürfnisse ändern sich, weil sich das Web verändert. Vieles, was auf Webseiten stattfand, passiert nun in Social Media. Webseiten macht man, weil man etwas verkaufen will, weil man ein nettes Frontend für ein Tool braucht oder weil man Dinge bereitstellen will. Alles wird interaktiver und interaktionsorientierter. Treiber für eine Website ist nicht mehr die weltanschauliche Meinung zu Themen aller Art, es sei denn, man ist gerade ein Verlag.
Ich bin mir das willig, ich bin eher unschlüssig, wie sich das offene Web entwickelt. Also ich sehe auf der einen Seite natürlich diese App-Ökonomie, Apps auf den Smartphones, mehr oder weniger eingesperrt. Und das ist ja auch nicht gerade unterstützend für das freie und für das offene Web, wenn man diese ganzen Play Stores nimmt, auch wenn es da ein bisschen so Sideloading gibt und so weiter und so weiter. Aber das sind doch abgeschlossene Systeme, oder? Und nun erleben wir auch allerlei KI-Tools, auch so als Suchmaschinenersatz. Bisher war Google oder eben halt eine andere Suchmaschine. Suchmaschinen waren so der Zugang zu Informationen und auch zu Tools im Web. Nun haben wir andere Tools, KI-Tools, die lassen sich auch nicht nur mit dem Browser bedienen, sondern vielleicht auch auf ganz andere und einfachere Art, vielleicht mit Spracheingabe, das kennt man jetzt. Und die Ausgabe ist dann auch Sprache, Bild, Video, je nachdem. Also der Browser wird wohl eine andere Rolle einnehmen.
Da ist definitiv etwas dran. Wir stehen an einem Wendepunkt in der Geschichte des Webs. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, eben auch für die Zukunft von Content-Management-Systemen. Deswegen, wenn du mich fragst, wo steht WordPress in 10 Jahren, habe ich keine gute Antwort. Das wissen die in der WordPress-Community selber nicht. Mullenweg hat in der Q&A gesagt, man muss sich anpassen. Laut Darwin überlebt der, der sich am besten anpassen kann.
Ja, fast schon jetzt philosophisch am Ende. Eine klare Antwort lässt sich da jetzt in kurzer Art und Weise da nicht drauf geben. Sarah, ich danke dir für deine Insights, für deine Ideen. Deine Impulse von dir, ganz toll.
Danke dir. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch Stunden weiterreden.
Definitiv. Das machen wir vielleicht auch offline jetzt ohne Mikros. Ich denke, die Themen werden uns sowieso noch länger begleiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Podcast. Schreibt uns eure Gedanken. Bis zum nächsten Mal.
Bleibt neugierig und bis bald.
Ciao.